Geld regiert die Welt. So lautet das berühmte Sprichwort, dem man angesichts der dominanten globalen Wirtschafts- und Finanzsysteme nur begrenzt widersprechen kann. Leon Bichler aus München begrüßt Sie daher heute zu einem Kurs Null zur Einführung in den christlichen Glauben auf Radio Horeb, der nach dem Verhältnis des Geldes zu Gott fragt. Der Theologe und Gebetshausgründer aus Augsburg, Dr. Johannes Hartl, wird deswegen im Folgenden die Fragen klären, was Gott laut der Bibel vom Geld hält und welche Prinzipien es zum Umgang mit dem allgemeinen, auch Mammon genannten, Zahlungsmittel Geld innerhalb der Bibel gibt. Wir wünschen gute Unterhaltung und geistlichen Gewinn mit Dr. Johannes Hartls folgendem Vortrag zum richtigen Umgang mit Geld. Auf Radio Horeb, der christlichen Stimme Deutschlands.
Wenn du zum Beispiel mal schaust, wie viel Jesus irgendwie gesprochen hat über Geld, über Umgang mit Geld, das ist total viel. Wir machen mal ein bisschen eine komische Vorstellung so, dass der liebe Gott von mir will, dass ich nicht lüge und dass ich brav in die Kirche gehe, aber mein Geld, na, da gebe ich vielleicht irgendwie mal hier und da eine Spende, aber sonst ist es nicht interessant oder interessiert es Gott nicht so wirklich. Tatsache ist, Gott ist interessiert in allen deinen Lebensbereichen. Gott ist interessiert, dass du in allen Lebensbereichen hundertprozentig in dem lebst, was er an Segen für dich hat. Und die gute Nachricht ist, er hat total viel Segen für dich und er hat immens viel Segen für dich auch in dem Bereich, der deine Finanzen betrifft. Deswegen will ich dir heute ein paar Geschichten erzählen, ein paar biblische Prinzipien zum Umgang mit Geld. Da kommt erst am Anfang ein kleiner Vorspruch, was Geld eigentlich ist, was Geld aus der Sicht Gottes ist, und dann kommen ein paar biblische Grundsätze, ein paar Prinzipien oder sowas, wie wir mit Geld umgehen sollen aus dem Licht unseres Glaubens raus. Ich will erstmal beginnen mit ein bisschen schockierender Bibelstelle, die ist aus dem 1. Timotheusbrief, Kapitel 6, Vers 9 und 10. Da heißt es, wer aber reich werden will, gerät in Versuchungen und Schlingen. Er verfällt vielen sinnlosen und schädlichen Begierden, die den Menschen ins Verderben und in den Untergang stürzen. Und dann Vers 10, denn die Wurzel aller Übel ist die Habsucht. Nicht wenige, die ihr verfielen, sind vom Glauben abgeirrt und haben sich viele Qualen bereitet. Das ist erstmal ein ziemlich hartes Wort, das hier steht. Habsucht könnte man auch übersetzen mit Liebe zum Geld. Was in der Stelle steht, ist, genügend Geld zum haben, zum Essen und Trinken und sich anziehen, das ist okay, aber wer reich werden will, ja, man denkt an Get Rich or Die Trying von 50 Cent oder irgendwie sowas, wer reich werden will, für wen es die höchste Motivation ist, viel Geld zu verdienen, der gerät in Versuchungen und Schlingen. Nicht der gerät vielleicht in Versuchungen und Schlingen, sondern du kommst dadurch automatisch in viele Probleme. Und er verfällt vielen sinnlosen und schädlichen Begierden. Das ist wirklich ein wahres Wort. Man hat manchmal den Eindruck, wenn ich genügend Geld hätte, dann wäre ich zufrieden. Aber die Tatsache ist, du hast irgendwann mehr Geld, aber dadurch wachsen auch deine Ansprüche. Ich habe einmal, als ich noch an der Uni war, einfach ein Magazin durchgeblättert. Kennst du vielleicht, es gibt Wall Street Journal und solche ähnlichen Magazine, also Zeitungen, die, oder Börsenblatt, ja, die nur praktisch darum gehen, wie man halt Geld an der Börse machen kann oder im Business insgesamt. Und da ist einmal in der Woche war ein Magazin dabei, das hieß How to Spend It, also wie man es ausgeben kann. Und das war nur ein Magazin voller Vorschläge, wofür man Geld ausgeben kann. Und das war natürlich nicht Sachen, kauf dir mal was zum Essen, weil hungrig sein ist doof, sondern halt nur absolut teures Zeug, irgendwelche Handtaschen aus besonderem Leder für 2.500 Euro, irgendwelche Designeranzüge für so und so viel 1.000 Euro, irgendwelche Luxusjachten, nur so Zeug, ja. Also es gibt Leute, da gab auch ein Interview mit einem, der hat gesagt, ja, je mehr Geld man hat, desto schwieriger wird es auch, seine Wünsche zu befriedigen, weil man natürlich auch ausgestochener wird. Toll, am Schluss verbringst du nur noch Zeit damit zu überlegen, ob du die Handtasche aus Krokodilsleder nimmst oder die aus Känguru-Zahnfleischleder oder was auch immer. Jedenfalls, die Bibel sagt hier, du verfällst, wenn du reich werden willst, sinnlosen und schädlichen Begierden, die den Menschen ins Verderben und in den Untergang stürzen. Man muss wohl sagen, stürzen können. Es ist eine große Gefahr da. Das heißt nicht, dass jeder reinstürzt, aber die Gefahr ist sehr, sehr groß. Und dann diese beunruhigende Bibelstelle in 1. Timotheus 6, 10. Die Wurzel aller Übel ist die Liebe zum Geld. Und nicht wenige, die ihr verfielen, sind vom Glauben abgeirrt und haben sich viele Qualen bereitet. ist erstmal eine ernüchternde Sache. Schon in der frühen Kirche sagt Paulus hier zu seinem Schüler Timotheus, viele Christen, viele Menschen, die an Jesus geglaubt haben, sind vom Glauben abgefallen aus Liebe zum Geld, weil sie einfach zu viel Wert darauf gelegt haben, sich irgendwelche tollen Sachen zu kaufen. Also das ist eine ernüchternde Bibelstelle am Anfang. Und als Vorüberlegung will ich erstmal so mit euch gemeinsam drüber nachdenken, was Geld eigentlich ist. Weil diese Bibelstelle ist einerseits ziemlich ernüchternd, aber lass uns nicht vergessen, hier wird gesprochen von Habsucht und hier wird gesprochen von Liebe zum Geld. Und das erste, der erste Punkt, den ich heute sagen will, ist, Geld an sich ist nichts Schlechtes. Geld ist weder gut noch schlecht. Geld ist eine Ressource, wie du in deinem Leben andere auch hast. Wie deine Zeit, deine körperliche Gesundheit, deine Gedanken, deine Worte. Die sind an sich weder gut noch schlecht. Die kannst du für gute und schlechte Dinge verwenden. Aber auch das verbinden manche Leute mit Jesus oder christlich sein. Geld ist überhaupt nicht gut und wir müssen alle irgendwie arm leben oder sowas. Erstmal, Geld ist eine ganz natürliche menschliche Ressource. Lass uns mal nachdenken, woher Geld eigentlich kommt. Es ist ja nicht, dass eines Tages die Politiker gesagt haben, wir drucken jetzt Geld, sondern Geld ist daraus entstanden, dass Menschen angefangen haben zu handeln. Einer hat zum Beispiel Schafe gehabt und der andere Weizen. Der eine hat gesagt, ich habe nicht genügend Zeit, Weizen anzubauen, weil ich meine Schafe züchten muss. Und der Weizenbauer hat gesagt, ich habe keine Schafe, ich habe halt nur Weizen. Haben die gesagt, komm, wir haben eine gute Idee, ich gebe dir eins von meinen Schafen, das ich gezüchtet habe. Du gibst mir dafür so und so viel Weizen. Das war die Idee. Das heißt, der Grundsatz, wie Handel entstanden ist, ist eigentlich der, dass Menschen einander vertraut haben. Also der Typ, der das Schaf geliefert hat, hat darauf vertraut, dass der andere ihm wirklich den Weizen gab. Die haben nicht sich erstmal umgebracht und gesagt, ich hau dir mit dem Knüppel einen über den Kopf und dann stehle ich dir einfach das Schaf. Sondern Geld resultiert, Finanzen resultieren ursprünglich daher, also kommen ursprünglich daher, dass Menschen miteinander Geschäfte gemacht haben. Und das ist was Gutes. Weil durch dieses Geschäfte machen entsteht ein Wert, der vorher nicht da ist. Das bedeutet, wenn die beiden kein Geschäft machen, wenn der eine nur seine Schafe hat und der andere nur sein Weizen hat, dann haben beide was nicht, was sie hätten, wenn sie handeln würden, nämlich Auswahl, was sie essen. Okay? Geld ist ursprünglich nichts anderes, als dass ein Wert erzeugt worden ist durch Arbeit und irgendwann wurde als Gegenwert für diese Arbeit halt nicht ein materielles Produkt, also ein Schaf oder Weizen genommen, sondern ein Tauschmittel, das von allen als wertvoll anerkannt wurde, nämlich Geld. Das ist ein bisschen eine abstrakte Vorstellung, aber für mich war es eine sehr erleuchtende Sache, erstmal zu checken, was ist Geld? Geld ist nicht einfach ein 5-Euro-Schein. Sondern für diesen 5-Euro-Schein hat irgendjemand irgendwann gearbeitet, sonst gäbe es dieses Geld nicht. Man kann sich das so vorstellen, ich gehe ins Geschäft und kaufe mir eine Packung Kaffee. Der Kaffee kostet 3,50 Euro. Dieses Geld, das ich dafür bezahle, hat einen Gegenwert und dieser Gegenwert ist der Kaffee. Der Kaffee, den gab es irgendwann mal nicht, sondern da gab es irgendeinen Kaffeebauer, der morgens aufgestanden ist und gesagt hat, ich bleibe heute nicht im Bett liegen, sondern ich bebaue diese Kaffeeplantage und ernte Kaffee. Dann hat irgendein anderer gesagt, hey, ich bleibe heute nicht im Bett liegen, sondern ich röste diesen Kaffee. Und irgendjemand anderer hat gesagt, ich habe eine gute Idee. Ich kaufe die Kaffeevorräte von verschiedenen Kaffeebauern und Kaffeeröstern in Südamerika auf und verkaufe die nach Europa. Davon haben alle was. Da haben die in Europa was davon, weil sie Kaffee trinken können. Und die in Südamerika haben was davon, dass sie Geld bekommen, dass sie sich was anderes kaufen können. Kaffee haben sie schon genug. Und so weiter. Dann hat dieser Typ dafür gesorgt, dass dieser Kaffee nach Europa kommt, dass der verpackt wird und dass der zu mir ins Geschäft kommt. Nur durch diese Kette von Menschen, die drauf vertrauen, dass die ganzen anderen sie nicht bescheißen und die drauf vertrauen, dass das Produkt, das sie haben, auch was wert ist, nur durch all diese Menschen kommt der Kaffee ins Geschäft. Und nur durch all die Menschen habe ich die Möglichkeit, Geld zu zahlen. Und dadurch, dass ich Geld zahle, sage ich, schau mal, ich habe mein Geld verdient durch Arbeitszeit, die ich investiert habe, die gebe ich jetzt all diesen Menschen für das, was sie getan haben. Also ich drücke eigentlich mein Vertrauen ihnen gegenüber aus. Geld ist eigentlich maßgeblich, dass ich Vertrauen jemandem ausdrücke und dass ich das wertschätze, was er tut. ich gebe Geld, weil ich weiß, dass dieser Kaffee was gekostet hat, um zu produzieren. Und ich will, dass diese Menschen, die diesen Kaffee produziert haben, auch davon leben. Und ich habe einen Genuss von diesem Kaffee, deswegen bin ich selber bereit dafür, Arbeitszeit zu investieren oder wie auch immer ich an dieses Geld gekommen bin, das zu investieren. Ich habe einmal die Definition gehört, die ist ein bisschen steil, aber ich finde, es ist was Wahres dran. Geld baut immer auf einer Kette von Liebe. Auf einer Kette von Zusammenarbeit. Dass Menschen gesagt haben, eben, ich bleibe heute nicht im Bett liegen, sondern ich mache was. Ich erschaffe einen Nutzen. Oder ich vertraue dem anderen, handle mit ihm. Ich verbrenne den Kaffee nicht oder schütte den nicht ins Meer, sondern ich bringe den nach Europa, dass jemand anderer davon einen Nutzen hat. Geld entsteht überall dort, wo ein Nutzen entsteht. Beispiel, wenn ich heute Abend hier sitze und zum Fenster rausschaue, entsteht eigentlich für niemanden ein Nutzen. Dagegen, wenn ich auf die Straße rausgehen würde und schauen würde, wem kann ich was Gutes tun? Hier ist jemand, der, wenn ich ganz viele Leute sehen würde, die schweres Gepäck zu tragen haben und ich sage, hey, ich nehme mein Auto und fahre denen das Gepäck den ganzen Abend von hier zum Augsburger Hauptbahnhof. Okay, gesetzt den Fall, es gäbe so viele Leute, die mit ihrem Gepäck irgendwie zum Hauptbahnhof müssen. Dann würde ich einen Nutzen erschaffen. Der Nutzen für die Leute ist, dass ihr Gepäck zum Bahnhof kommt. Okay, durch diesen Nutzen entsteht ein Wert und dieser Wert könnte sich in Geld ausdrücken. Ich könnte einfach sagen, ich verlange dafür jetzt was. Und wenn es ein Nutzen ist, den Leute brauchen können, dann würde ich dafür Geld bekommen. Aber schau mal, der Punkt dahinter ist, ich produziere was, ich stelle was her, in dem Fall eine Dienstleistung und dadurch entsteht Geld. Anders könnte man auch sagen, ich sehe, dass alle Leute, die hier unten vorbeigehen, ganz dringend was zum Trinken brauchen, weil ich hier in der Wüste bin, dann produziere ich irgendeine Limonade in meinem Laden hier und verkaufe die Limonade. Dadurch entsteht ein Nutzen für die Leute, weil die eben durstig sind und sie geben mir Geld dafür. So entsteht Geld. Wenn das jetzt ein bisschen theoretisch ist, aber der Punkt, glaube ich, ist wichtig. Denn es gibt eine Haltung Geld gegenüber, die davon ausgeht, dass du nur Geld bekommst, wenn du einen Nutzen bringst. Und es gibt eine Haltung, die davon ausgeht, dass du Geld auf andere Weise bringst und ich bekommst. Und ich will mal eine These in den Raum stellen und die heißt, es gibt nur eine wirklich biblische, nur eine christliche Sicht von Geld und das ist die, ich habe dann Geld verdient, wenn ich einen Nutzen bringe. Und ich habe Geld dann nicht verdient, wenn ich keinen Nutzen bringe. Es gibt diese Bibelstelle, wo Paulus sagt, das ist auch ein bisschen unangenehm, also ich fand die früher immer sehr anstößig, diese Bibelstelle, wer nicht arbeiten will, der soll auch nicht essen. Weißt du, ich schaue den anderen an, denke, der hat so viel Geld, das ist so gemein. Aber was ich eigentlich tun müsste, um Geld zu bekommen, wäre einfach zu arbeiten, einen Nutzen zu tun und zu sagen, das, was ich tun kann, trage ich bei, um anderen Leuten zu dienen und dadurch entsteht ein finanzieller Nutzen. Oder auch Geiz. Geiz verhindert letztendlich, dass ein Nutzen für andere entsteht. Denn wenn ich nicht mehr bereit bin, von meinem Geld was wegzugeben, entsteht kein Handel mehr, hören Finanzen auf zu fließen und ich beginne effektiv eigentlich weniger Geld zu haben. Der biblische Umgang mit Geld ist damit verbunden, dass ich Geld selber auf rechtschaffene Weise verdiene, indem ich anderen Menschen diene. Verdiene, indem ich diene. Und dass ich aber auch bereit bin, Geld loszulassen. Also, das ist nur eine kleine Seitenbemerkung, wenn du zu wenig Geld hast oder wenn du Geld verdienen möchtest. Leute, ich spreche nicht von Liebe zum Geld, von reich werden wollen, um des Reichwerdens willen. Also, das ist das, worauf es an dieser Stelle im Timotheusbrief ankommt. Es geht dir ums Geld. Jemanden, der im biblischen Sinne über Geld nachdenkt, den geht's um den Nutzen für Menschen. Und das Geld ist ein Nebenprodukt. Geld ist immer ein Nebenprodukt, wenn du einen echten Nutzen bringst. Wenn du was Gutes tust, was Menschen dient, ist es nur eine Frage der Zeit, bis du auch Geld bekommst. Und warum? Weil Geld nichts anderes ist als ausgedrücktes Vertrauen. Wenn Menschen einem Produkt vertrauen oder einem Menschen vertrauen oder etwas, einer Sache vertrauen, was jemand anbietet, dann sind sie bereit, darin zu investieren. Zeit, Interesse und auch Geld. Also, wenn du Geld haben willst, dann finde Menschen in Not und erschaffe einen Nutzen für sie. Finde Menschen, denen irgendwas fehlt und schau, wie du ihnen dienen kannst. Dadurch erschaffst du einen Wert. Durch diesen Wert werden immer auch Finanzen freigesetzt. Geld ist letztendlich ein Nebeneffekt davon, wenn man Menschen dient. Hallo, ein Nebeneffekt. Wenn es der Haupteffekt wird, verlierst du den Nutzen, nämlich Menschen zu dienen, aus dem Blick. Und du fängst an, in Geld verliebt zu sein. Und davon sagt der Timotheusbrief, dass es schändliche Begierden erweckt. Dass es die Übel, dass es die Wurzel aller Übel ist, die Habsucht. Okay. Nun, Zusammenfassung, Geld ist an sich weder positiv noch negativ. Geld ist sowas wie Macht, ist sowas wie Autorität, ist sowas wie Vertrauen. Aber es ist etwas, wovon Gott will, dass du es hast. Gott hat keine Vision für dein Leben, dass du arm bist. Es kann sein, dass Gott dich ruft, Geld herzugeben. Aber erstmal die normale es kann auch sein, dass Gott dich beruft zu fasten. Deswegen ist erstmal der normale Wille Gottes für uns alle, dass wir satt sind, dass wir genug zum Essen haben. Es kann auch sein, dass Gott dir mal für eine Zeit deines Lebens zumutet, durch eine Krankheit zu gehen. Aber erstmal ist es der Wille Gottes für dein Leben, dass du gesund und geheilt bist. Ebenso ist es der Wille Gottes für dein Leben, dass du finanziell gut versorgt bist, dass du nicht in Schulden leben musst, dass du nicht unter ständiger Armut leben musst. Wir sehen es ganz klar in der Bibel immer wieder. In Genesis 26, Vers 12 und 13 wird berichtet, wie Gott Isaak segnet und er Wohlstand hat und reich wird. Das ist für uns westliche Christen manchmal komisch vorzustellen, dass Gott es will, dass ich reich bin. Aber in der Bibel ist es ganz klar, er hat nicht kein Interesse daran, dass mein Herz am Geld hängt, aber er liebt es, Menschen zu beschenken. Er liebt es, Menschen zu versorgen. Im Psalm 112, Verse 1 bis 3 zum Beispiel wird gesprochen über den Mann, der gottesfürchtig ist und den Gott segnet. Wohlstand und Reichtum füllen sein Haus. Warum sollte Gott sich, wenn er sich um alles in meinem Leben kümmert, nicht auch über meine Finanzen kümmern? Er kümmert sich natürlich auch um meine Finanzen. Ich will jetzt mit euch 5 biblische Prinzipien anschauen zum Umgang mit Geld und dann Fragen stellen, was das für deinen Alltag betrifft und wie du das umsetzen kannst.
Sie hören Radio Horeb und Leon Bichler heißt Sie willkommen zum weiteren Teil der hörenswerten Gedanken des Theologen und Gebetshausgründers Dr. Johannes Hartl aus Augsburg zum richtigen Umgang mit Geld.
Ich will jetzt mit euch biblische Prinzipien anschauen zum Umgang mit Geld und dann Fragen stellen, was das für deinen Alltag betrifft und wie du das umsetzen kannst. Erstes Prinzip. Schlag mal Matthäus Kapitel 6 auf. In Matthäus 6, das ist mitten in der Bergpredigt, spricht Jesus über Geld. Vorher schon gesagt, über Geld spricht Jesus immens oft. Einer hat mal behauptet, Jesus spricht mehr über Geld als übers Beten. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber auf jeden Fall, er spricht total oft über Geld. Hier sagt er in Vers 19, ich lese mal aus der Elberfelder Übersetzung, sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Fraß sie zerstören, oder Motte und Wurm, sagt einer zur Übersetzung, und wo Diebe einbrechen und stehlen, sondern sammelt euch Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Fraß sie zerstören und wo Diebe nicht durchgraben. Und jetzt Vers 21, denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Oder einer zur Übersetzung, wo dein Schatz ist, da ist dein Herz. Was bedeutet das, dass Jesus sagt, wo dein Schatz ist, da wird dein Herz sein? Ich habe früher immer gedacht, mein Schatz, das ist irgendwie, wenn ich verliebt bin, sage ich zu meiner Frau, du bist mein Schatz und klar, dass da mein Herz ist oder so. Aber das geht ein bisschen zu weit weg von der ursprünglichen Bedeutung, weil hier spricht ja Jesus eindeutig von Geld. Er sagt ja, sammelt euch nicht in erster Linie Geld hier auf der Erde oder materielle Besitztümer, sondern solche im Himmel. Denn er sagt, denn wo diese materiellen Besitztümer sind, da wird auch dein Herz sein. Die Idee dahinter ist ziemlich einfach und leicht nachzuvollziehen. Man könnte es überschreiben mit, da wo deine Kohle hingeht, da gehen deine Gefühle auch hin. Das klingt jetzt ein bisschen salopp, ja. Da wo dein Geld hinfließt, da wird's auch dein Herz hinziehen. Das ist erstmal fast zu simpel, um das einzusehen. Schau, ich weiß nicht, ob du auch zu den Leuten gehörst, die Anfang dieses Jahrtausends, ja, irgendwie auch sich gedacht haben, dass eine tolle Idee ist, ein bisschen Geld an die Börse anzulegen. Und ich habe damals etwa 600.000 Euro angelegt. Nee, Quatsch. Ich habe natürlich keine 600.000 Euro, sondern ein paar hundert, also es war ein kleiner Betrag an Geld, den ich mir damals als Zivi erarbeitet hatte. Ich habe mir gedacht, hey, den lege ich jetzt in Aktien an, weil das fanden damals alle ganz toll. Und natürlich, du weißt schon, was passiert ist am Schluss, der Börsencrash kam und ich habe da viel Geld davon verloren. Aber das Interessante ist, in dem Moment, als ich mein Geld da hingelegt hatte, fingen Aktien mich an zu interessieren. Vielleicht ist es auch schon mal gegangen und ich habe dann in der Zeitung geschaut, wie der DAX steht. Und auf einmal fing das an, einen Teil von meinem Herz zu beanspruchen. Zum Glück nicht so extrem viel, aber ein bisschen war es schon so. Wo dein Geld hingeht, da fängst du dich auch an, dafür zu interessieren. Aber jetzt im geistlichen Bereich, Jesus sagt, sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, sondern Schätze im Himmel. Wovon spricht er? Er spricht davon, dass wir Geld investieren sollen in Dinge, die Ewigkeitswert haben. Dass wir Geld investieren sollen in Dinge, die mit seinem Reich zu tun haben. Wo dein Schatz ist, da wird dein Herz sein. Wo willst du, dass dein Herz ist? Ich hoffe, dass du willst, dass dein Herz nahe bei Gott ist, dass dein Herz für die gleichen Dinge schlägt, für die auch Gottes Herz schlägt. Nun, wenn das so ist, wenn du das möchtest, dann sollte auch dein Geld in Projekte fließen, die Gottes Willen entsprechen, ganz einfach. In Lukas 16, Vers 9 gibt's diese interessante Bibelstelle, wo Jesus sagt, macht euch Freunde mit Hilfe des ungerechten Mammon. Ungerechter Mammon ist das Geld. Und Jesus sagt, dieses Finanzsystem, das ist eigentlich ungerecht. Aber du kannst mit diesen Finanzen dir Freunde im Himmel machen. Das finde ich ist eine. Er sagt nachher, damit ihr, wenn es mit euch zu Ende geht, in die ewigen Wohnungen aufgenommen werdet. Das ist, finde ich, eine eindrucksvolle Überlegung mit allen Lebensressourcen. Was du mit deiner Zeit machst, hat Auswirkungen auf die Ewigkeit. Was du mit deinem Geld machst, hat Auswirkungen auf die Ewigkeit. Was du mit deinen Worten machst, hat Auswirkungen auf die Ewigkeit. Das ist ein krasser Gedanke, weil die Ewigkeit zieht sich. Ja, die Ewigkeit ist richtig lang. Die ist ewig. Man kann sich vorstellen, hey, wenn du einen Euro oder eine Mark in die Telekom-Aktie investiert hast, als die rausgekommen ist, 96 oder wann es war, dann konntest du zwischenzeitlich schon mal Millionär oder sowas sein. Ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt, aber so in etwa. Die ist halt extrem nach oben gegangen. Dann denkst du dir, Wahnsinn, was für ein Umtauschwert. Du investierst eine Mark und kriegst eine Million Mark raus. Das ist doch ein toller Deal. Hey, der Deal, den du machen kannst, der ist noch viel besser. Jesus sagt nicht nur, du machst eine gute Sache und du kriegst eine Millionfach zurückgezahlt, sondern du kriegst ewig zurückgezahlt. Weißt du, die Ewigkeit, die ist nach dem einen Million Mal noch genauso lang. Nochmal Million, nochmal Million, nochmal Million, nochmal Million. Jesus spricht von unendlicher Wertsteigerung. Hey, dein Börsenberater, der würde vor Freude ausflippen, wenn du ihm das erzählst. Und Jesus sagt, du kannst mit deinen Finanzen Einfluss nehmen auf deine Ewigkeit. Du kannst dir Freunde im Himmel für immer machen. Also ich will das gerne, weil weißt du, ich trinke echt gern mal einen guten Wein. Und da zahle ich für eine Flasche mal 300 oder 400 Euro. Und nein, war wieder ein Witz. Zahle ich für eine Flasche 5 Euro. Okay? Und dann trinke ich den Wein und ich freue mich eine halbe Stunde lang, solange ich schon wieder ein Witz. Ich brauche natürlich länger als eine halbe Stunde, den Wein zu trinken. An zwei Abenden mit meiner Frau zusammen trinken wir eine schöne Flasche Wein. Da freue ich mich richtig, zwei Abende lang. Aber dann ist es auch wieder vorbei und dann habe ich von dem Wein nichts mehr. Die Vorstellung, dass ich mit 5 Euro was machen kann, worüber ich mich in alle Ewigkeit freue, womit ich mir Freunde gemacht habe in alle Ewigkeit, finde ich unglaublich. Also, die Frage ist, gehe ich auf eine Art und Weise mit Geld um, die ewigkeitsrelevant ist? Schau, ich finde es begeisternd. Ich gebe meine 20 Euro her dafür, dass irgendjemand Missionsarbeit macht. Sagen wir mal, ich unterstütze einen Missionar in Kenia, der da ein Krankenhaus aufbaut. Und Menschen werden durch diese Arbeit dieses Krankenhauses werden am Leben erhalten, die sonst sterben müssten. Diese Menschen wissen nicht, dass das Geld von mir kommt, aber ich habe dadurch einen Wert erschaffen, der für ewig wert. Ich habe einem Menschen was Gutes getan. Oder ich unterstütze einen Missionar hier in Deutschland oder sonst wo, der dazu beiträgt, dass Menschen zu Jesus finden. Ich unterstütze eine Arbeit, die hilft, dass junge Leute, alte Leute, Kinder, wer auch immer von Jesus erfährt. Jemand bekehrt sich. Jemand findet zu Jesus. Es kann sein, dass dem seine Ewigkeit anders verläuft, als sie vorher verlaufen wäre. Ich habe doch mein Geld dazu beigetragen. Denkst du, naja, das Geld war das doch nicht, sondern es war nur Gnade Gottes. Natürlich war es Gnade Gottes, aber ich habe durch meine finanzielle Ressource, für die ich mir auch 2 Döner hätte kaufen können oder eine Flasche Rotwein, habe ich beigetragen, dass eine ewige Seele gerettet wird. Das finde ich einen unglaublichen Umtauschwert. 1:10 Billiarden Trillionen, Unendlichkeit viel Euro. Also, wo dein Schatz ist, da ist dein Herz. Der Punkt ist ein bisschen länger, aber der hängt auch damit zusammen mit den Zehnten geben. Vielleicht hast du von dem Prinzip schon mal gehört. Es gibt viel, also was heißt es, den Zehnten geben? Den Zehnten geben, das bedeutet 10% von seinem Einkommen oder 10% von seinem Besitz abzugeben. Meistens wird es also im freikirchlichen Bereich darauf hingedeutet, dass man das an seine Ortsgemeinde geben soll oder wie auch immer. In der katholischen Welt ist es nicht mehr so üblich, vom Zehnten zu sprechen, weil es das Kirchgeld gibt und die Kirchensteuer und so. Jetzt, da gibt's Diskussionen. Manche sagen, der Zehnte, der ist heute noch aktuell, und manche sagen nicht mehr. Das ist ein Prinzip aus dem Alten Testament. Manche sagen, im Neuen Testament gilt es nicht mehr, Zehnten geben, sondern da läuft es irgendwie anders. Schau mal, das eine können wir ganz klar sagen. Nach biblischem Prinzip, das sage ich nachher gleich in einem der nächsten Punkte, ist Geld dafür da, dir Freunde im Himmel zu machen. Dein Geld ist in erster Linie dafür da, Ewigkeitswerte zu erschaffen. Und nebenher ist es auch dafür da, dass du in Wohlstand und in guter Versorgung leben kannst. Aber das ist nicht der Selbstzweck. Der Sinn des Lebens, sagt Jesus, besteht nicht darin, viel Geld zu machen und dadurch in Überfluss zu leben. Der Sinn des Lebens besteht da nicht drin, sondern macht euch Freunde mit Hilfe des ungerechten Mammons. Jetzt ein Vorschlag. Ich glaube, dass das Prinzip vom Zehnten ganz gut ist, aber ich würde keine Religion draus machen. Also ich glaube, es ist ein biblisches Prinzip, aber das eigentlich fürs Alte Testament gedacht ist und dass Jesus uns zu was anderem beruft. Und zwar das, wozu er uns beruft, ist 100% zu geben. Nicht 10% zu geben und 90% selber zu behalten, sondern Gott gehört mein ganzes Geld. Ich habe Jesus mein Leben übergeben und dadurch gehört ihm 100% meines ganzen Geldes. Und was immer ich an Geld reinkomme, da frage ich Jesus, wie viel soll ich behalten und wie viel soll ich weggeben? Und das ist manchmal so viel, manchmal so viel. Nun, als Einsteigeprogramm, glaube ich, ist es gut, einen Zehnten zu geben, einfach um es zu einer Gewohnheit zu machen, zu sagen, mein Geld gehört Gott und ich gebe es weg. Schau mal, im Alten Testament hast du Opfer gegeben, zum Beispiel war jeder Erstgeborene dem Herrn geweiht. Oder immer ein Zehntel deines Feldes war dem Herrn geweiht oder solche Geschichten. Und damit hast du immer erklärt, dass eigentlich alles Gott gehört. Mit dem Zehnten hast du erklärt, dass alles Gott gehört. Und es ist das, was du mit deinem Geld machst, wenn du einen Zehnten gibst. Du erklärst, Herr, eigentlich gehört dir alles. Und als Zeichen dafür, dass dir alles gehört, gebe ich einen Zehnten. Also, wenn du bislang noch gar nichts gibst, ermutige ich dich, gib den Zehnten. Aber es ist nicht das Ende der Fahnenstange. Der Zehnte, das ist so ja ein biblisches Prinzip, aber hey, ich kenne viele Leute, die sagen, hey, Zehnter, das ist ja schön und gut, aber ich will nicht irgendwie dieses Mindestmaß geben, ich will den doppelten Zehnten geben. Oder, keine Ahnung, also bei uns selbst in der Familie, wir geben so, der Zehnte geht auf jeden Fall mal weg, so als Grundding pro Monat, aber wenn zusätzlich Geld reinkommt oder auch wenn nicht zusätzlich Geld reinkommt, wir fragen Gott trotzdem, Herr, was sollen wir zusätzlich noch weggeben? Wir versuchen immer zusätzlich noch viel wegzugeben über den Zehnten hinweg. Aber der Zehnte kann ein guter Anfang sein. Und jetzt fragst du, wo soll ich den Zehnten hingeben? Es gibt unterschiedliche Theorien, aber ich finde eine gute Überlegung, da wo du deine geistige Nahrung herholst, das sollte auch Geld von dir hinfließen, sei es der Zehnte oder mehr als der Zehnte oder weniger als der Zehnte. Es gibt diese interessante Bibelstelle Galater 6,6, da sagt Paulus, wer im Evangelium unterrichtet wird, der lasse seinen Lehrer an allem teilhaben, was er besitzt. Also er sagt, es ist von Gott so eingerichtet, dass manche den Auftrag haben, Menschen im Glauben zu unterrichten, Menschen im Glauben zu dienen und dafür andere den Auftrag haben, denen finanziell zu helfen, dass sie freigesetzt sind für diesen Dienst. Das ist die Art und Weise, wie auch Jesus selber gelebt hat. Paulus auch teilweise hat Paulus auch gearbeitet, aber Jesus heißt es, dass Frauen mit ihm zogen, die ihn unterstützt haben mit allem, was er hatte. Weißt, Jesus hat auch gegessen, seine Jünger haben auch gegessen und sie haben in der Zeit nicht gearbeitet, als sie verkündet haben. Jesus hat da nicht als Schreiner gearbeitet, sondern es gab Menschen, die ihn finanziell unterstützt haben. Und ich will dich ermutigen, zu überlegen, was ist der Ort, was sind die Orte, wo ich geistige Nahrung herbekomme und dort dein Zehnten hinzugeben. Zusätzlich ermutige ich dich immer, die Armen mit zu beachten. Also so bei uns auch selber in Finanzen, ich versuche immer so diese zwei Richtungen zu sehen. Das eine, wo will ich ins Reich Gottes in Dienst der Verkündigung säen? Wo will ich Missionare unterstützen zum Beispiel? Und das zweite ist, wo kann ich den Armen dienen? Ja, was kann ich in ein fremdes Land geben oder sonst wohin, um den Armen zu dienen? Aber wir haben in Deutschland eine Mentalität, die sehr, sehr stark davon geprägt ist, der dritten Welt zu helfen, aber weniger der Verkündigung des Evangeliums zu dienen. Das hatte der Papst im Deutschlandbesuch auch gesagt, wann war das, 2006, gesagt hat, das sagen ihm oft afrikanische Bischöfe, hier, wenn du Brücken bauen willst und Schulen, dann kriegst du von den Deutschen viel Geld, aber wenn du eine Evangelisation aufziehen willst, dann kriegst du weniger. Freunde, wir brauchen beides. Wir brauchen beides, aber lass uns auf gar keinen Fall vergessen, wenn wir wollen, dass das Evangelium verkündet wird, in Deutschland und woanders, da müssen die Leute, die das tun wollen, auch dafür gesendet werden. Und das hat mit Geld zu tun. Dann sagst du, ich bin nicht berufen, selber das zu meinem Beruf zu machen, das Evangelium zu verkünden oder zu beten oder sonst was. Das ist wunderbar. Du musst Gott selber fragen, an welchem Platz er dich gestellt hat. Aber wenn das so ist, dann bitte Gott, dir zu zeigen, wen du senden kannst. Vielleicht kennst du jemanden aus deiner Umgebung, aus deiner Pfarrgemeinde, aus deinem Gebetskreis, der es am Herzen hat, eine Jüngerschaftsschule mitzumachen oder der es am Herzen hat, wirklich in die Mission zu gehen. Dann biete ihm an, ja, einen Zehnten zu geben von deinem Einkommen oder einen Teil deines Einkommens zu geben, damit er das Werk tun kann, das Gott ihm aufs Herz gelegt hat. Das Tolle ist, du nimmst dadurch Anteil an seinem Werk. Du erschaffst dir dadurch Freunde für die Ewigkeit. Ist es nicht wunderbar? Nur dadurch, dass du sagst, dieses mühsam erworbene Geld, das ich bekomme, weil ich als Krankenschwester aufstehe und kranken Menschen diene. Oder dieses mühsame Geld, das ich bekomme, weil ich als Beamter in diesem Büro sitze und meine Tätigkeit mache. Davon gebe ich einen Teil weg, um das Reich Gottes weiter aufzubauen. Damit erklärst du, wo mein Schatz ist, da ist mein Herz. Und ich bin so ermutigt zu sehen, ich kenne junge Leute, die von wenig Geld leben, Ehepaar, das von etwa 1.000 Euro im Monat lebt und es sagt, wir wollen den doppelten Zehnten weggeben, nur um ein bestimmtes Werk in Deutschland aufgebaut zu sehen, nur um eine bestimmte Arbeit in Deutschland in die Reihen zu säen, die zu unterstützen.
Leon Bichler grüßt Sie zum für heute letzten Teil unserer Sendung zum richtigen Umgang mit Geld. Dazu hören Sie jetzt den Theologen und Gebetshausgründer Dr. Johannes Hartl aus Augsburg weiter.
Jetzt sage ich noch ein zweites Prinzip. Und das zweite Prinzip ist die Unterscheidung, besitzt du oder wirst du besessen? Nochmal, erstes Prinzip ist, wo dein Schatz ist, da ist dein Herz. Zweites Prinzip ist Matthäus 6, Vers 24, also gleich die Stelle, die wir vorher hatten, nur ein paar Verse weiter, da heißt es, niemand kann zwei Herren dienen. Er wird entweder den einen hassen oder den anderen lieben oder einem anhängen oder den anderen verachten. Ihr könnt nicht beiden dienen, Gott und dem Mammon. Ihr könnt nicht beiden dienen, Gott und dem Mammon. Lass uns mal überlegen, was der Mammon eigentlich ist. Mammon ist nicht einfach ein Ausdruck von Geld. Ich meine, das wäre schlimm, wenn es heißt, du kannst nicht Gott dienen und gleichzeitig dem Geld, im Sinne von, du kannst keinen Job haben und gleichzeitig Gott dienen. Da will ich erstmal gleich was ziemlich Hartes sagen. Das gehört nicht direkt in Zusammenhang von der Lehre, aber ein Job zu haben und Geld zu verdienen ist nicht ungeistlich. Es gibt ein paar Leute, ein paar wenige, die Gott beruft, keinen regulären Job zu haben, sondern irgendwas anderes zu machen. Die gibt's. Aber das ist die Ausnahme. Und die normale christliche Berufung ist, dass du einen Beruf hast, der der Gesellschaft dient, der Menschen dient, der was Gutes tut und du dadurch Geld verdienst. Das ist die normale, grundsätzliche Berufung. Und es ist nicht ungeistlich und es gibt nicht 2% die Superheiligen, die irgendwie von der Vorsehung leben und die anderen müssen halt irgend so einen dumpfen 42-Wochenstunden-Job machen. Dieser Job ist nicht dumpf. Jesus hat dich berufen, 100% deiner Zeit mit ihm zu leben. Und fromm ist nicht nur Sonntagvormittag und deine Gebetszeit, sondern fromm ist, an deinem Alltag, an deinem Berufsplatz Licht der Welt und Salz der Erde zu sein, wenn Gott dich dahin gestellt hat. Und es ist nichts Zweitklassiges und nichts gar nichts. Und es ist auch nicht weniger geistlich, eine Mutter von mehreren Kindern zu sein oder in einer Cafeteria zu arbeiten oder in der Schule zu arbeiten oder in einem Speditionsunternehmen zu arbeiten oder sonst in einem Unternehmen zu arbeiten und dort zu versuchen, als Christ effektiv zu leben, als zu predigen. Okay? Die Frage ist, wozu beruft dich Gott und was ist dein Auftrag? Aber dem Mammon dienen bedeutet, im Geld was zu sehen, was Geld nicht leisten kann. Mammon ist ein Ausdruck für einen Götzen eigentlich. Es läuft drauf raus, dem Mammon zu dienen, läuft drauf raus, dass das Geld für dich zu einem Götzen geworden ist. Man weiß nicht genau, woher Mammon kommt. Das ist irgendwie so ein kananäisches Wort oder sowas. Aber das heißt sowas wahrscheinlich in der Richtung von das Gesicherte. Also wenn du in deiner einer zu Übersetzungen in Anmerkungen schaust, steht es oft dabei, dass es vielleicht sowas heißt wie das Gesicherte. Das ist jetzt nicht hundertprozentig wissenschaftlich, aber ich mach mal eine Übertragung, dass ich sage, überall da, wo Geld für dich die erste Quelle von Sicherheit wird, da bist du nahe dran, einem Götzen zu dienen. Es gibt dieses Sprichwort, Geld macht nicht glücklich, aber es beruhigt ungemein. Kennst du das? Das kann man sich erstmal auch vorstellen, ne? So Geld zu haben, dann kann einem nicht mehr so viel passieren, dann kann man ein bisschen beruhigter sein. Weil wenn mir irgendwas Schlimmes zustößt, habe ich immer noch genügend Geld, um mich da wieder rauszukaufen. Aber das ist leider, oder was heißt leider, das ist eine Lüge. Geld beruhigt nur sehr kurzfristig. Und langfristig zieht dich Geld auch in einen Strudel rein, wo du dich immer mehr sorgen musst. Schau mal, wenn du nichts hast oder nur 5 Euro hast, ne, da hast du Sorge, ob du die 5 Euro verlierst. Aber große Sprünge kannst du mit den 5 Euro eh nicht machen. Wenn du 50.000 Euro hast, musst du schon mal überlegen, ja, musst du ein bisschen Geldanlage, brauchst eine Lebensversicherung. Dann musst du auch schauen, dass du mit dem Geld irgendwas Sinnvolles machst. Wenn du 5 Millionen hast, dann wird's immer mehr. Du musst immer mehr Steuern zahlen. Die Anlagerisiken sind immer größer. Du musst immer mehr Zeit investieren, um dich auseinanderzusetzen, was du mit dem Geld überhaupt tun sollst. Und das Krasse ist, ich kenne einen Bekannter von mir, der ist Berater für sehr wohlhabende Menschen. Finanzberater für Millionäre letztendlich. Und er sagt, auf Deutsch gesagt, je reicher die Menschen sind, desto besessener sind sie vom Geld. Je reicher die Menschen sind, desto mehr Angst haben sie, Geld zu verlieren. Je reicher die Menschen sind, desto krassere Armutsängste haben sie. Das ist unglaublich. Leute haben Armutsängste, je reicher sie werden. Deswegen, vergiss diesen Quatsch nach dem Motto, wenn ich erstmal ein bisschen mehr Geld habe, dann mache ich mir weniger Sorgen um Geld. Du kannst geizig und von Geld besessen sein, wenn du total arm bist. Und du kannst geizig und von Geld besessen sein, wenn du total reich bist. Für dich stellt sich immer eine Frage, wer ist dein Gott? Von wem erwartest du dir die größte Sicherheit? Jesus sagt, du kannst nicht zwei Quellen von letzter Sicherheit haben, Gott und Mammon. Du kannst nicht beiden dienen. Die Frage ist, besitzt du Geld oder wirst du von Geld besessen? Wenn Geld dein Götze ist, erkennst du das an vielen Dingen. Du erkennst es einfach daran, dass es immer mehr Teil in deinem Denken einnimmt. Du denkst die ganze Zeit an Geld. Du hast Angst, Geld zu verlieren. Das Thema ist von Ängsten besetzt. Und jeder Götze hat furchtbare Angst, wenn er vom Thron gestürzt werden soll, weil es einen richtigen Gott gibt. Wenn du Angst hast, diese Vorstellung, 100% deiner Finanzen an Gott zu geben, Gott in deinem finanziellen Bereich 100% zu vertrauen, dann kann es ein Kennzeichen sein, dass du da vielleicht einen kleinen Götzen rumsitzen hast. Und weißt schon, ich sage das nicht, um dir ein schlechtes Gewissen zu machen, Gott ist nicht beleidigt, wenn du einen Götzen hast, aber der Punkt ist, Ein Götze macht dich super unfrei. Ein Götze verlangt nämlich immer mehr Opfer. Gott ist der einzige Gott, der dich frei macht. Und wenn du irgendwas anderes als Gott an die erste Stelle setzt, der will immer mehr Opfer von dir. Und am Schluss will er immer Menschenopfer. Jeder Götze. Am Anfang, wenn du nur für Geld lebst, verlangt er von dir nur, dass du jeden Tag im Internet nachschaust, wie dein Börsendingsbums steht. Aber wenn das immer mehr Raum in deinem Denken einnimmt, dann sprichst du in deinen Beziehungen nur noch darüber. Dann investierst du Geld immer nur noch da rein. Dann bist du bereit, mehr zu arbeiten, um noch reicher zu werden, weniger Zeit mit deiner Familie und weniger Zeit mit Gott zu verbringen, um mehr zu arbeiten. Du vernachlässigst Beziehungen, um noch mehr Geld zu machen. Und dieser Götze übernimmt immer mehr die Kontrolle über dein Leben. Jesus sagt, du kannst nicht zwei Herren dienen. Er sagt nicht, Gott ist böse, wenn du dem Geld zu sehr dienst, sondern er sagt, wenn du auf zu ausschließliche Weise Geld hinterher bist, wenn es zu viel Raum in deinem Denken einnimmt, wirst du automatisch Kompromisse mit Gott schließen. Wirst du automatisch Entscheidungen treffen, die Gott als Gott nicht mehr gerecht werden. Du kannst nicht Gott und gleichzeitig deinem finanziellen Götzen dienen. Das ist ein bisschen hartes Wort zum Abschluss. Nochmal die Einleitung heute war, Geld ist an sich nichts Negatives. Geld entspringt einer Kette von Vertrauen, einer Kette von Liebe. Aber wer reich werden will, ohne einen Nutzen zu bringen, ist auf gefährlichem Boden.
Was Gott vom Geld hält und welche biblischen Prinzipien es zu einem Umgang damit gibt, hat uns heute Dr. Johannes Hartl, der Gründer und Leiter des Gebetshauses in Augsburg, erläutert. Ihm dafür ein herzliches Dankeschön und Ihnen fürs Zuhören. Wenn Sie möchten, können Sie diese Sendung sehr gerne kostenfrei bestellen, und zwar ab Montag unter folgender Rufnummer bei unserem CD-Dienst 08328 921 120. Die Sendung kann auch heruntergeladen werden auf unserer Internetseite horeb.org. Für Sie war Leon Bichler in München am Mikrofon, und ich wünsche Ihnen noch einen gesegneten weiteren Tag und viel Freude mit dem weiteren Programm von Radio Horeb, der christlichen Stimme Deutschlands.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's gut für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.